Nein, sie schweigen nicht mehr. Aber dafür brauchen sie unsere Stimme. Und dafür müssen wir wissen etwas über das Schicksal dieser Menschen. Und das möchte ich Ihnen jetzt näher bringen. Vor 80 Jahren, im Jahr 1937, einige der hier Anwesenden dürften das noch als Kinder miterlebt haben, ist das ganze Deutsche Reich gleichgeschaltet. Das gesamte Leben wird bestimmt durch die Ideologie und Politik der Staatspartei NSDAP mit ihrem Führer Adolf Hitler. Es gibt keine Freiheit, keine Gewaltenteilung, keinen Rechtsstaat mit allgemein gültigen Menschenrechten mehr. Im Gemeinderat hier in Beinfurt sitzen seit 1935 nur noch den Nationalsozialisten genehme Politiker, die aber nur noch beraten dürfen. Entscheidung fällt nach dem Führerprinzip der Bürgermeister. Ab 1936 teilweise auch ohne vorherige Beratung des Gemeinderats. Andersdenkende sind schon lange zur Einschüchterung und Ermordung verhaftet und in Konzentrationslager gesteckt worden. In Beinfurt waren das die Kommunisten Josef Brey, Josef Kehrmann, Max Rüdiger und Wilhelm Vetter, die von März bis Juli 1933 inhaftiert und dann unter Auflagen freigelassen wurden. Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses im Jahr 1934 sind auch Beinfurter Männer und Frauen zwangssterilisiert worden. Stellvertretend für sie sei Karl Schuler aus Hof genannt. Sie alle sind bereits Opfer des Nationalsozialismus, bevor der erste Mensch aus Beinfurt aufgrund der NS-Politik sterben muss. Fidel Müller. Fidel Müller fiel der Aktion Arbeit scheu reich zum Opfer, die im Dezember 1937 mit einem Erlass begann, nachdem sogenannte Arbeitsscheu und Asoziale, die, Zitat, sich nicht der selbstverständlichen Ordnung eines nationalsozialistischen Staates unterwerfen wollen, inhaftiert werden und Zwangsarbeit leisten sollen. Ziel der Aktion war, alle arbeitsfähigen Kräfte für die Vorbereitung des Krieges zu mobilisieren. Auf Anfrage des Landrats meldete Bürgermeister Lacher aus Beinfurt den 24-Jährigen in seiner geistigen Entwicklung laut einem Urteil des Schularztes von 1926 zurückgebliebenen Fidel Müller mit der Begründung, dass er jede Arbeitsstelle nach wenigen Tagen verlassen habe. Erschwerend kam für Bürgermeister Lacher hinzu, dass die Gemeinde als Ortsfürsorgebehörde die Familie Müller, die in der Schillerstraße 9 wohnte, nach dem Tod des Vaters finanziell unterstützen musste. So verfügte der Landrat am 11. April 1938 die Einweisung Müllers in das christliche Beschäftigungs- und Bewahrungsheim Guttenhausen bei Münsingen für ein Jahr, damit er dort zur Arbeit erzogen werde. Müller entfernte sich vom 5. bis 8. Juni unerlaubt vom Heim. Sein Unglück war, dass am 1. Juni von oben eine Verschärfung der Aktion angemahnt wurde. Im Rahmen dieser Juni-Aktion wurde Fidel Müller, angezeigt von seinem Vorgesetzten, einem in Buttenhausen berüchtigten SS-Mann, im Heim von der Gestapo verhaftet. Am 27. Juni erfolgte seine Einweisung in das Konzentrationslager Dachau, wo er in der Kategorie Arbeitszwang geführt wurde. Am 21. März 1939 kam er in das als Todeslager gefürchtete Konzentrationslager Mauthausen. Dort starb Fidel Müller mit 25 Jahren am 11. April 1939. Genau auf den Tag, ein Jahr nach dem Erlass des Landrats in Ravensburg. Angeblich an Lungenentzündung. Die Urne mit seiner Asche wurde auf Antrag seiner Geschwister nach Beinfurt geschickt. Diese mussten für den Transport noch 6 Reichsmark 90 bezahlen. Am Schicksal von Fidel Müller ist besonders tragisch, wie er, dem vermutlich auch nicht ganz klar war, was mit ihm passierte, durch die Meldung als arbeitsscheu und durch unglücklichste Umstände in eine Abwärtsspirale geriet, die zu seinem Tode führte. Ein halbes Jahr später, kurz nach Kriegsbeginn, in Beinfurt amtiert inzwischen nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Lacher, der vom Kreisleiter der NSDAP Rudorf als Bürgermeister eingesetzte Emil Teufel. In Berlin beginnen die Vorbereitungen zu den organisierten Euthanasiemorden an psychisch Kranken. Sie basieren auf dem Gedanken der Rassehygiene, der im geistig Kranken eine Gefährdung des sogenannten, Zitat, gesunden Volkskörpers sieht. Zu dessen Heilung soll die Vernichtung individuell kranken Lebens beitragen. Die Rechtfertigung für die Tötung bot der Sozialdarwinismus, der dem schwachen Menschen wie dem schwachen Tier von Natur aus kein Lebensrecht zubilligte. So hieß es 1937 in einer Wochenschrift der SS. Die Natur würde dieses lebensunfähige Geschöpf verhungern lassen. Wir dürfen humaner sein und ihm einen schmerzlosen Gnadentod bereiten. Das Leben dieser Menschen wird als lebensunwert und als Belastung für die sogenannte Volksgemeinschaft angesehen. Sein Wert wird rein ökonomisch, das heißt nach Arbeitsfähigkeit und dem Nutzen bemessen. Die Ermordung sogenannter nutzloser Esser soll finanzielle Mittel, Nahrungsmittel und Ressourcen an Pflegepersonal, an Plätzen in Lazaretten und Krankenhäusern einsparen, die man für den Krieg brauchte. Insofern spielt auch bei der Euthanasieaktion der beginnende Krieg eine große Rolle. Die Euthanasiemorde wurden von einer Behörde in Berlin, Tiergarten 4, deshalb T4-Aktion genannt, unter größter Geheimhaltung organisiert. Im Verlauf dieser Aktion wurden im Jahre 1940 6 wehrlose psychisch kranke Menschen aus Beinfurt, aus den Heilanstalten Liebenau und Weißenau mit den berüchtigten grauen Bussen in die Vernichtungsstätte Grafeneck bei Münsingen gebracht und dort mit Gas ermordet. Den 1884 geborenen Bauunternehmer Severin Fiederer, Sohn des Amtsdieners und Polizeiwachtmeisters Severin Fiederer Senior in Beinfurt, wohnhaft im Gebäude Adlergasse 5, hatten seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg so stark traumatisiert, dass er im April 1916 mit der Diagnose einer beginnenden Geisteskrankheit in die Heilanstalt Weißenau eingeliefert werden musste. Dort blieb er bis zu seinem Abtransport nach Grafeneck am 27. Mai 1940. Mit 55 Jahren starb er in den Gasschuppen von Grafeneck. Der vom NS-Regime propagierte Dienst für, wie man sagte, Volk und Vaterland war plötzlich nichts mehr wert. Der Vater eines anderen in Grafeneck umgekommenen Soldaten drückte das mit verzweifelter Ironie aus. Der Dank des Vaterlandes für ehemalige Frontkämpfer kann jedenfalls nicht mehr krasser zum Ausdruck kommen als durch solchen Heldentod. Auch im Fall von Konrad Genk verletzten die Nationalsozialisten ihre eigenen ideologischen Prinzipien. Konrad Genk wurde in Grafeneck am selben Tag wie Severin Fiederer im Alter von 28 Jahren ermordet, obwohl er gut arbeiten konnte. Er war 1911 geboren worden, im Kleinkindalter an Rachitis erkrankt, war hör- und sprachgeschädigt und neigte zu Tobsuchtsanfällen. Ein Zeitzeuge erinnerte sich noch an einen großen, starken, gutmütigen Jungen vor der Mehlhandlung seines Vaters in der Schillerstraße 8. Dieser, der Vater, erreichte, dass die Gemeinde seinen Sohn 1928-29 in der Gemeindekiesgrube am Annaberg beschäftigte und ihm einen Lohn von 2 Reichsmark zahlte. Konrad Geng war nach Aussagen von Zeitzeugen ein großer Schaffer und konnte arbeiten wie ein Bär. 4-mal kam er nach Weißenau, das erste Mal 1937. Immer wieder holten ihn seine Eltern heim, Zitat, gegen ärztlichen Rat und Zitat, ungeheilt, wohl um ihn zu schützen. Nach seiner letzten Einlieferung am 4. August 1938 blieb er in Weißenau, bis zu seinem Abtransport nach Grafenegg. Von den anderen 4 Euthanasieopfern aus Weinfurt wissen wir nicht ganz so viel. Als jüngster kam Karl Friedrich Nessler in Grafenegg um, am 8. November 1940, im Alter von 20 Jahren. Er hatte im Haus Römerstraße 42 gewohnt, von wo er mit der Diagnose Littlesche Krankheit nach Liebenau gebracht worden war. Er war zu 100% arbeitsunfähig. Rosina Schad, Tochter der Familie Schad, die im Wasserschloss, Papierfabrik 22, wohnte, war 1927 wegen Schizophrenie in die Heilanstalt Liebenau gekommen und musste im Alter von 38 Jahren in Grafenegg sterben. Am selben Tag wie Margarete Thoma. Die Schwestern Theresia und Margarete Thoma hatte man 1931 bzw. 1935 wegen Schizophrenie nach Liebenau gebracht. Ihre Arbeitsfähigkeit wurde mit 30% bzw. 40% eingestuft. Theresia wurde in Grafenegg am 30. August 1940 im Alter von 37 Jahren, Margarete am 24. September 1940 im Alter von 52 Jahren ermordet. Auf Dauer ließ sich die Tötungsaktion nicht mehr geheim halten, sodass die Vernichtungsstätte Grafenegg im Dezember 1940 geschlossen wurde. Auch aufgrund der Tatsache, dass das organisatorische Ziel von 20% der Patienten der Heil- und Pflegeanstalten mit einer Vernichtungsquote von fast 50% weit übertroffen war. Jemand hat gesagt, das Gebiet war erschöpft. Die Aktion wurde allerdings in anderen Vernichtungsstätten bis August 1941 weitergeführt. Insgesamt starben dabei ca. 70.000 Menschen, davon 10.654 in Grafenegg. Wer von Ihnen noch mehr über die Euthanasieaktion T4 erfahren und auch Dokumente über die Schicksale unserer NS-Opfer in Weinfurt studieren will, ist herzlich zum Besuch der Ausstellung im Rathaus und zu Führungen eingeladen. Das Rathaus wird nach der Feier geöffnet sein. Bevor ich mit dem Schicksal der anderen 3 Opfer fortfahre, hören wir nun das Trio Feuervogel mit dem vielleicht Ihnen bekannten Lied Donner Donner. Ein Kälbchen mit einem Strick auf einen Wagen gebunden, wird zum Markt und zur Schlachtbank gebracht. Mit seinen schmerzerfüllten Augen sieht es die Schwalbe, der von der Natur ein anderes Schicksal bestimmt ist, nämlich in Freiheit fliegen zu können. Auch wenn das Lied die Vernichtung der Juden im Dritten Reich beschreibt, so scheint es mir doch auch zum Schicksal unserer Euthanasieopfer zu passen, die als wehrlose, schwache Menschen wegen ihres Wesens in den grauen Bussen in die Vernichtungskammern von Grafenegg gebracht wurden. Das Schicksal der restlichen 3 NS-Opfer in Weinfurt steht im Zusammenhang mit dem Thema Zwangsarbeit. Junge Menschen, die in den besetzten Ländern wie Polen und der Sowjetunion zwangsweise rekrutiert worden waren, wurden in das Deutsche Reich gebracht, um als Zwangsarbeiter in Betrieben und auf Höfen die deutschen Männer zu ersetzen, die an der Front waren. Historiker vertreten die Meinung, dass Deutschland ohne die insgesamt ca. 10 Millionen Zwangsarbeiter den Krieg im Sommer 1943 nicht mehr hätte fortsetzen können. In Beinfurt schreiben wir das Jahr 1943. Bürgermeister Teufel hält nach Stalingrad im Gemeinderat Durchhaltereden. Das politische Leben steht still und tröstet sich mit der Formel, Zitat, nach dem Krieg. Josef Brey wird ein zweites Mal verhaftet, nach Dachau gebracht, wo er bei Kriegsende von den Amerikanern befreit wird. Italien kapituliert. Die deutsche Wehrmacht setzt 1 Million italienische Soldaten gefangen und bringt sie zur Zwangsarbeit nach Deutschland. Dort werden sie als Verräter angesehen. Unter ihnen auch der 25-jährige Michele Pisani, der im Frühjahr 1944 in der Eisengießerei Meteor arbeiten muss, wo einheimische Arbeiter wie ausländische Zwangsarbeiter von der Betriebsleitung schlecht behandelt werden. Wegen, Zitat, Auflehnung bekommt er 14 Tage verschärften Arrest im Beinfurter Ortsarrest, da wo heute der neue Aachuferweg auf die Ravensburger Straße stößt, hinten an der Wilhelm-Hoffmann-Schule, in der Nähe des Hauses Ravensburger Straße 8-1. Dort wird er, laut einer dürre Wehrmachtsmeldung, die schockierend ist, am 19. Mai 1944 um etwa 21.55 Uhr erschossen. Zur Begründung heißt es in der Meldung, dass er, Zitat, bereits in der Nacht vom 18. zum 19. Mai 1944 einen Ausbruchsversuch aus dem Ortsarrest vorbereitet habe, indem er mehrere Steine aus der Zwischenwand zur Nachbarzelle herausbrach. Diese wenigen Worte lassen viele Fragen offen, weisen aber darauf hin, dass sich im Ortsarrest damals ein Drama abgespielt haben muss. Die Staatsanwaltschaft genehmigt die Beerdigung ohne eine Leichenbesichtigung. Die Wehrmacht bestattet die Leiche auf dem Friedhof in Beinfurt am 23. Mai 1944 um 5.30 Uhr morgens. Die Beinfurter Bevölkerung sollte davon wohl nichts mitbekommen. Auf den Bauernhöfen in Köpfingen kamen sich während des Krieges junge Bauernmädchen und junge polnische Zwangsarbeiter bei der gemeinsamen Arbeit und dem gemeinsamen Wohnen auf den Höfen näher. Es kam zu Freundschaften und auch zu intimen Beziehungen. Diese waren aber streng verboten, weil sie nach dem NS-Rassismus die sogenannte Reinhaltung des deutschen Blutes gefährdeten. Sah man doch in den Menschen aus Polen und der Sowjetunion rassisch minderwertige Untermenschen. Die ideologisch bedingte Strenge dieses Verbots haben die Mädchen in Köpfingen wohl unterschätzt. Eines von ihnen machte aus der Beziehung zu einem jungen Polen kein Geheimnis und berichtete einer Freundin in Weingarten von ihrer Schwangerschaft und von einem Abtreibungsversuch. Die Freundin erzählte das weiter, was zu einer anonymen Anzeige an die Gestapo Friedrichshafen führte. Aufgrund dieser Anzeige wurden im April 1944 zuerst der 23-jährige Pole und bald darauf weitere, durch dessen Aussagen mit dem Vorwurf des Geschlechtsverkehrs mit Köpfinger Mädchen belastete, 5 polnische Zwangsarbeiter aus Beinfurt und Bein verhaftet. Deren Verhöre wiederum führten zur Festnahme von 4 jungen Frauen aus Köpfingen. 3 von ihnen kamen in ein KZ, aus dem 2 auf Fürsprache der Kreisbauernschaft bis Ende März 1944 wieder entlassen wurden. Elisabeth Herrmann, Tochter des Wirts der Frohen Aussicht in Köpfingen, kam im Verlauf des Jahres 1944 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück in Brandenburg. Dorthin hatte die Gestapo auch Sophie Maurer aus Kickach gebracht, die am 20. April 1944 ebenfalls wegen desselben Vorwurfs verhaftet worden war. Elisabeth Herrmann wurde trotz der Tatsache, dass sie eine 5-jährige Tochter hatte und trotz mehrfacher Eingaben der Kreisbauernschaft nicht freigelassen, genauso wenig wie Sophie Maurer. Die beiden jungen Frauen blieben nach dem Krieg vermisst. Sie müssen in Ravensbrück oder einem der anderen Lager umgekommen sein. Sie waren beide 22 Jahre alt, als sie der wahnsinnigen Rassenideologie der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Wie vermutlich auch die 6 polnischen Zwangsarbeiter, über deren Schicksal wir nichts Genaues wissen, da die Akten der Gestapo Friedrichshafen vernichtet sind. Wir werden nachher der Menschen, deren Schicksal ich Ihnen dargestellt habe, in einer Zeremonie vor dem Denkmal gedenken. Dabei werden Angehörige, heutige Nachbewohner der Häuser und Nachbarn, ein italienischer Landsmann und Mitglieder unseres Arbeitskreises für die Opfer Blumen am Denkmal niederlegen. Am Ende der Gedenkzeremonie wollen wir gemeinsam das bekannte Kirchenlied »Von guten Mächten wunderbar geborgen« mit dem Text des im KZ Flossenbürg inhaftierten und später hingerichteten Pfarrers und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer singen. Jetzt geht es weiter mit dem Trio Feuervogel und dem Lied von Konstantin Wecker, »Was keiner wagt«. Darin wird das propagiert, was man aus der damaligen Zeit lernen kann, nämlich wie wichtig es ist, entgegen dem Anpassungsdruck seinem Gewissen zu folgen, Zivilcourage zu zeigen und gegen den Strom zu schwimmen. Eine Verhaltensweise, die auch uns heute nicht so leicht fällt.